Sie hören die 284. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 24. August 2012. Mein Gast heute Abend ist Illobrand von Ludwiger und es geht um unsere sechsdimensionale Welt. Und auch der Cropcom ist heute wieder geöffnet für Zuhörerinnen und Hörer dieser Sendung, die gerne Kommentare oder Fragen loswerden möchten. Vor allem im zweiten Teil der Sendung gehe ich sehr gerne auf diese ein und gebe sie an den Telefongast weiter. Der Cropcom erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, www.cropfm.at. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, an dem man sich gratis, so wie alles auf dieser Website gratis ist, anmelden kann. Und man erfährt dann, kriegt dann alle 2 Wochen einen Reminder auf die kommende Sendung. Kann man sich gerne mailen, entweder vom Mailing von der Startseite aus, gleich unterm Header. Dort findet sich übrigens auch der Link auf den Newsletter. Oder einfach an cropfm@mur.at. Die Beantwortung, sorry, die kann manchmal dauern. Aber lesen tue ich auf jeden Fall alle. Der Podcast dieser Sendung ist auch abrufbar von der Website. Alle Sendungen landen in einem Archiv. Man kann einzelne Beiträge auch per Direktlink verlinken von Foren oder wo auch immer aus. Auch zu dieser Sendung gibt es ein eigenes Forum, betreut von Valador Unarmed und Wingman. Ein neuer ist jetzt, glaube ich, dazugekommen. Den habe ich aber noch nicht auf meiner Liste. Bin auch nicht ganz am neuesten Stand jedenfalls. Forum für CropFM. Für alle Hörerinnen und Hörer zum Diskutieren etc. Das Coverbild ist heute wieder ganz hervorragend gestaltet von Matthias Töpfer. Illustration zur Sendung wie immer sehr eindrucksvoll. Das Crop FM Shirt gibt es auch für Die Hard Fans von der Startseite aus. Oben rechts der Button und wer diesem Radioprojekt hier eine freiwillige Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Geht über PayPal oder als Überweisung und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Ja, wissen wir doch alles, schreibt da jemand. Na gut, aber es sind auch immer wieder neue dabei. Ja, und diese Sendung wird gehostet von Fetznetz und Gerd Brandner, der da aufpasst, dass alles rund läuft. Fetznetz.it. Der Rover Curiosity ist erfolgreich gelandet. Das Zittern war groß, viel stand für die NASA und das Jet Propulsion Lab JPL auf dem Spiel. Am 6. August war es dann soweit und das Curiosity Team konnte nach 8 Jahren Vorbereitungszeit endlich aufatmen. Der Jubel war groß. Der Rover ist es auch, nämlich groß. Und bis auf ein Instrument zur Messung der Windgeschwindigkeit, das leicht beschädigt wurde, ist das fahrende Labor ausgestattet mit Mikroskop-Lasern, mit denen Steine erhitzt werden und dann spektroskopische Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung gemacht werden können. Also unglaublich, was das Ding alles kann. Und es ist Gott sei Dank sicher im Gale-Crater des roten Planeten gelandet. Es ist mit über 2,5 Milliarden Dollar die bisher teuerste und technisch ausgefeilteste Mission zur Erkundung des Mars. Und mittlerweile gibt es auch erste Bilder. Und sollte Curiosity bzw. der Rover Spuren indigenen Lebens finden, also Leben, das auf dem Mars entstanden ist, und wenn auch nur in Form von, keine Ahnung, irgendwelchen Bakterien, Fossilien etc., irgendwas, oder eben ein bestimmtes Kohlenstoffisotop, wenn das nachgewiesen werden könnte, was jetzt sicher nicht auszuschließen ist, dann würde das unsere Sicht auf das Universum völlig verändern. Ich bin gespannt. Leiter der britischen Luftaufsicht gesteht, wir orten monatlich UFOs. Ein Bericht auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Im britischen Radio hat sich am vergangenen Freitag der Chef der zivilen Systeme hinreißen lassen. Was in lockerer Runde zunächst als humorvolle Frage gemeint war, ließ aufgrund der unerwarteten Antwort wohl nicht nur den Moderator der Sendung staunen. Was folgte, war zunächst ein erheitertes Gelächter in der Gesprächsrunde, das jedoch schnell von Deakins Antwort unterbrochen wurde. Er sagte auf dieser Radiosendung: Es gibt immer wieder Objekte, die wir orten, deren Flugverhalten nicht den normalen Flug- und Verkehrsmustern entsprechen. Und das nicht nur aus britischer Sicht, sondern auch, was die Eigenschaften von Fluggeräten aus anderen Ländern betrifft. Allerdings muss ich sagen, dass ich darüber nicht oft spreche. Stimmt allerdings. Und überhaupt sonst eigentlich auch niemand. In dem Zusammenhang jedenfalls sehr interessant, ein Artikel auf Exopolitik erschienen, und zwar zur Veröffentlichung australischer UFO-Akten, denen zufolge sich unidentifizierte Flugobjekte auch am fünften Kontinent für Atomanlagen interessierten. Ja, das Thema bleibt natürlich spannend und wir werden sehen, was sich tut. Mein Gast natürlich auch auf diesem Gebiet eine Koryphäe. Ja, die Hypothese, außerirdische Lebensformen oder vielleicht sogar Zeitreisende könnten uns besuchen, ist ja für die meisten zumindest noch diskutierbar. Bei Magie und der Einwirkung von Geist auf Materie allgemein ist dann aber meistens Schluss. Und umso erstaunlicher ist es dann, wenn man im letzten Buch meines heutigen Gastes Illobrand von Ludwiger nachlesen kann, dass es eine ganze Reihe glaubhaft dokumentierter Fälle gibt, von glaubhaften Zeugen bezeugt, in denen medial begabte Menschen übernatürliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben sollen. Der wirkliche Clou des Ganzen ist dann aber, dass mit der Hymesche Theorie auch ein verifizierbares physikalisches Modell vorgestellt wird, mit dem diese Phänomene vom Übernatürlichen sozusagen zurück in die Natur geholt werden und in dieser Theorie quasi Teil der physikalischen Welt werden, die uns umgibt. Illobrand von Ludwiger über unsere sechsdimensionale Welt. Jetzt gleich auf Crop FM.
Thank you.
Hillebrand von Ludwiger, geboren am 20.07.1937 in Stettin, studierte in Hamburg, Erlangen und Göttingen Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie. Er war 2 Jahre an der Universitätswarte in Bamberg tätig und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Seither arbeitet er in der Luft- und Raumfahrtindustrie als Systemanalytiker. Unter anderem gehörte er zur Startmannschaft der Europarakete, Europarakete, ja, ELDO 1966 in Woomera, Australien. Ende der 50er Jahre lernte Hillebrand von Ludwiger Burkhard Heim persönlich kennen und pflegte bis zu Heims Tod im Jahre 2001 eine sehr enge Freundschaft mit dem Ausnahmewissenschaftler. Und ich freue mich sehr, Herr Ludwiger, Sie ein weiteres Mal auf meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Welcome back. Ihr Buch, zum einen eine erstaunliche Sammlung an Anekdoten und auch an Dingen, die also getestet wurden in Laboratorien und so weiter, medial begabte Menschen, die also unter Beweis gestellt haben, dass sie sozusagen sogenannte übernatürliche Fähigkeiten haben, und dann natürlich auch in Kombination mit der Arbeit von Burkhard Heim, also sehr faszinierend. Behalten wir vielleicht den Aufbau des Buches bei, nämlich Sie haben da ja einige sehr, sehr interessante Beispiele zusammengetragen, unter anderem zum Beispiel der doch recht sehr bekannte Uri Geller, dem ja eigentlich mittlerweile niemand mehr irgendwas zutraut, aber Sie sagen, dass er in den 70ern sehr wohl bewiesen hat, dass er es kann.
Ja, das war sozusagen der Angelpunkt des ganzen Buches, denn vor 40 Jahren, da sind die Physiker zusammengekommen und haben gesagt, kann denn das stimmen, dass Geist auf Materie wirkt? Wenn sowas wirklich passiert, dann müssen wir ja unsere Theorie ändern. Da müssen wir eigentlich alles ändern, was wir vorher negiert haben. Und da haben zum Glück einige Zauberkünstler, also Bühnenkünstler, Bühnenmagier, gezeigt, dass sie das Gleiche könnten wie der Geller, nämlich auch Gabel verbiegen und Gedanken lesen. Das waren aber die harmlosesten Sachen. Und unter den getesteten Bedingungen, wie es der Geller gemacht hat, haben sie es natürlich nicht gekonnt. Der Geller ist in 14 verschiedenen Instituten getestet worden und nur eine wissenschaftliche Institution, nämlich das Stanford Research Institute, das hat sich positiv in Nature dazu erklärt, und sie wurden, also die beiden Leute, Charles Dart und Hol Pathoff, gleich in Grund und Boden geredet, und die New York Times hat geschrieben, man müsste Bomben auf Stanford Institute werfen, denn jetzt kommt die Parapsychologie in die Wissenschaft, also ist ja unerhört. Und da aus dieser Angst heraus hat sich jeder zurückgezogen. Und die 14 verschiedenen Institute haben bloß untereinander ihre Ergebnisse ausgetauscht, dass tatsächlich unter Kontrollbedingungen der Geller etwas bewegen kann. Und das war ja nicht bloß das Gabelbiegen, sondern auch Geräte herzaubern konnte und wieder verschwinden lassen konnte, aber ohne etwas zu berühren. Also da waren die Hände gefesselt. Und natürlich, wenn man den Geller verfolgt hat, wie er durch die Lande gezogen ist, dann von einer Bühne zur nächsten, und dann seine Mätzchen gemacht hat, dann glaubt man ihm nicht, dass er ein wirklich befähigter Psychic oder ein befähigtes Medium ist. Vor allen Dingen, wenn die letzten Sendung Next Uri Geller oder die Geschichte, wie er Insassen von UFOs anrufen wollte, das war ja sowas von albern, dass man ihm also überhaupt nichts mehr glaubt. Aber man muss wissen, dass der Geller nicht der Wissenschaft dienen wollte, sondern er wollte Geld machen und berühmt werden. Das sagt er immer wieder. Er ist ja Monomane, also ein furchtbar eingebildeter, eitler Mensch. Warum soll er nicht? Naja, Sein Geld hat er auch nicht mit diesen Bühnenauftritten drin gemacht, sondern mit der Ölsuche und Goldsuche. Und da hat er Millionen damit verdient. Soll er ruhig machen. Und die Wissenschaftler können nicht verlangen, dass jemand völlig umsonst, das hat er nämlich damals gemacht, sich den Test zur Verfügung stellt. Aber in der Zwischenzeit, wo jeder gesagt hat, der Geller, der macht ja auch nichts anderes als Bühnentricks, das stimmt nicht. Ich habe ja mit berühmten Zauberkünstlern gesprochen, sagt, nee, das macht er nicht. Das behaupten bloß diejenigen, die mit Geller überhaupt nicht gearbeitet haben oder vermuten, dass er auch dasselbe macht wie sie. Das stimmt natürlich nicht. Er hat wirklich unter Beweis gestellt, dass sein Wille etwas in der Physik ändern kann, so wie das jetzt in der Zwischenzeit, also in den 80er Jahren von dem Professor Hillstedt am Birkbeck College mit vielen anderen Kindern auch nachgewiesen wurde, die Dinge verbogen haben, die hinter Glaswänden aufgehängt waren und an den Dehnungsmessstreifen hingen. Also die haben das gar nicht berührt und konnten genau dasselbe machen. Und wann war das? 1985, glaube ich. Da begann das ein Herr, der hieß Gary Sinclair in den USA, in Kursen Leuten beizubringen, das kostet $1,500, wie man Gabeln verbiegen kann. Also das ist jetzt eine Sache, die gelernt werden kann. Man kann nur nicht mehr sagen, das hat nie funktioniert und man muss das Phänomen eigentlich so ansehen, dass es einige Leute gibt, auch die das dann gelernt haben, also sie können das sicher auch, wenn sie die $1,500 ausgeben würden, lernen, nicht wahr? Das Problem bleibt, Geist kann auf Materie wirken. Und vor allen Dingen an der Princeton-Universität, dieser renommierten, wo ja Einstein schon gelehrt hatte, da haben die Professoren Brenda Dunn und Robert Jahn so viele Experimente gemacht, indem sie kleine Roboter durch sensitive hin und her lenken konnten und sagten, jetzt soll das Ding mal oben links an die Ecke fahren oder dann mal unten links, also auf einer Fläche. Und das ist so oft hat das so oft geklappt, dass sie sagten, wir geben das auf, was hat es dann für einen Sinn, noch weitere Beweise anzuhäufen? Es wird ja von der Wissenschaft nicht geglaubt. Egal wie viele Beweise man ranholt, dann kommen dann höchstens noch ein paar Skeptiker und möchte gern Illusionisten, die sagen, können wir auch alles, es gibt alles gar nicht, man kann alles tricksen. Naja.
Ja, das ist ein sehr erstaunlicher Aspekt des Ganzen, dass also in Princeton zum Beispiel diese Princeton Eggs ja schon vor Jahren kreiert wurden, die also den Zufall messen. Ja. Und bei einer Abnahme des Zufalls quasi Alarm schlagen. Da gab es auch bei 9-11 einen Ausschlag sozusagen, wenn also plötzlich Kohärenz herrscht.
Auch das, ja.
Und generell, wie Sie richtig sagen, also diese Versuche, wo also Menschen vor Zufallsgeneratoren sitzen, ob das jetzt in Form eines Roboters ist oder einfach nur ein Rauschgenerator und dann wird da einfach gemessen und plötzlich verändert sich dieses vorher völlig weiße Rauschen, also statistisch völlig gleich verteilte Rauschen, nur weil da einer davor sitzt und sich konzentriert darauf und das eben vielfach nachgewiesen. Das Lustige ist jetzt, wenn die Leute in Princeton sagen, die Wissenschaft setzt sich ja eh nicht damit auseinander. Nun, Princeton ist ja eigentlich Teil der Wissenschaft und also ein Teil der Wissenschaft setzt sich damit auseinander, aber es fehlt eben oder vielleicht fehlte bisher irgendein Ansatz einer Theorie, das Ganze zu erklären.
Das ist das Problem, denn man hat gesagt, und das führt man auf Einstein zurück, man kann bloß das beobachten, wozu es auch eine Theorie gibt. Er meinte natürlich wissenschaftliches Beobachten, also mit Instrumenten und Geräten, nicht einfach bloßes Hinschauen. Aber viele Skeptiker meinen, also wenn man irgendwas sieht, dann muss man das nicht glauben, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Und das ist natürlich eine alberne Sache, aber naja, wir Menschen sind jetzt jedenfalls in der westlichen Welt Theorie orientiert. Eigentlich sollte der pragmatische Wissenschaftler ereignis- oder phänomenorientiert sein. Das ist aber nicht der Fall. Also wir sagen, was wir nicht sofort verstehen, gibt's nicht. So als ob wir alle Phänomene der Wirklichkeit schon wüssten und kennen würden.
Was wir definitiv nicht tun, aber dennoch. Das Problem eben, alles, was nicht im Modell sich reflektiert, wird eben auch in der Realität ausgeblendet, beziehungsweise Versuche, die es bestätigen, werden halt nicht berücksichtigt. Ja, ist zwar schade, aber ich meine, irgendwo natürlich nachvollziehbar, weil man kann ja ohnehin nichts damit anfangen, so richtig.
Ja, da haben Sie recht. Nachvollziehbar ist das. Denn die Wissenschaft geht nicht nach Wahrheit in erster Linie. Das wird immer missverstanden. Sondern sie geht nach Gewissheit. Und Gewissheit hat man dann, wenn man eine Theorie hat, wenn man etwas in den Griff bekommen hat, wenn man es beherrscht. Aber so etwas unklare Dinge, wie zum Beispiel das Bewusstsein oder, naja, alle anderen Tabuthemen, Parapsychologie, UFOs oder das Unsterblichkeitsproblem, also alle Sachen, wofür man keine Theorie hat, was aber wo die Phänomene aber wahr sind, das kehrt man unter den Teppich, weil es nicht gewiss ist. Und Gewissheit und Wahrheit ist nicht dasselbe. Es ist erst dann dasselbe, wenn wir alle Phänomene kennen und erklärt haben. Aber so weit sind wir noch lange, lange nicht.
Und man muss sie natürlich auch beliebig oft reproduzieren können.
Das sind ja zwei Forderungen der Wissenschaft, dass man Phänomene produzieren kann und das noch viel wesentlichere oder die wesentlichere Forderung ist, dass man die Experimente objektiv durchführt. Das heißt, es darf nicht abhängen von irgendjemandem, der gerade das Experiment macht, der kriegt andere Ergebnisse raus als ein anderer, sondern jeder muss das gleiche Ergebnis erzielen. Und das ist etwas, was in der ganzen Parapsychologie oder nehmen Sie hier Geller, auf keinen Fall gegeben ist. Da gibt es Leute, die Fähigkeiten haben und andere, die können das nicht. Und dann sagt man, dann gehört so etwas nicht in die Wissenschaft. Wo man demokratisch ist und alles gleich experimentell bekommen muss, das ist höchstens Kunst. Einer ist ein Künstler, der hat diese Fähigkeiten, der andere hat sie nicht. Und solange es nicht jeder gleich tun kann, bleibt es Kunst. Denn wenn es jeder kann, naja, dann ist es ja keine Kunst mehr und dann kann es auch in die Wissenschaft mit reingezogen werden. Aber im Moment ist das Subjektive, was uns hindert. Und das Subjektive steckt eben in Beobachtern, die etwas sehen, was andere nicht gesehen haben oder etwas können, was andere nicht können. Und das ist eigentlich das größte Hindernis. Und ein Naturwissenschaftler geht an solche Sachen überhaupt nicht heran. Und wenn ich in meinem Buch da Begriffe benutzt habe, die Tabuthemen sind, dann schreckt jeder, der noch eine Karriere vor sich hat, zurück. Und für mich ist das so schlimm, weil ich ja weiß, dass gerade die Tabus den wissenschaftlichen Fortschritt hindern. Man darf nicht über UFOs reden. Man darf nicht über das Unsterblichkeitsproblem reden. Man darf ja noch nicht mal über das Bewusstsein reden. Jetzt hat sich das in den letzten 10 Jahren geändert und die Frage nach den verschiedenen Bewusstseinsstufen und was ist überhaupt Bewusstsein, ist eigentlich das Zentralthema meines Buches. Ich führe den Leser anders heran.
Und wie Sie sagen, Bewusstsein, das zentrale Thema, Bewusstsein, ja. Gedächtnis. Ein Beispiel, das mich also wirklich fasziniert hat in Ihrem Buch, ist diese Übertragung, die oft stattfindet, inzwischen auch schon sehr oft dokumentiert worden, auch von Medizinern dann, die natürlich völlig ratlos sind, weil sie darauf natürlich nicht vorbereitet werden, Übertragung bei Organspenden.
Ja.
Was natürlich die Frage aufwirft, wo denn der Gedächtnisspeicher jetzt wirklich liegt.
Ja.
Vielleicht können wir ein bisschen was zu diesem Beispiel erzählen, dass also plötzlich Erinnerungsinhalte hochkommen in diesem Menschen, und zwar eindeutig, nur weil er ein Organ eines anderen Menschen.
Ja, ja,
Das ist ja wirklich
ja.
seltsam.
Das ist eins von diesen Beispielen. Ja, der Frederik Fester hat gesagt, das Gedächtnis ist überall und nirgends gespeichert. Man findet keine Stelle, wo es eigentlich gespeichert ist, das Gedächtnis. Und in der Parapsychologie kennt man sogar Fälle, man nennt das Psychometrie, wo Gegenstände, die an einem Menschen längere Zeit gewesen sind, gehangen haben, getragen worden sind, wie zum Beispiel Ringe, dass diese Ringe gewisse Gedächtnisinhalte eines Menschen tragen und von einem Psychometer abgelesen werden können. Der kann also in dem Gedächtnis eines anderen oder in den Erlebnisinhalten eines anderen Menschen lesen. Aber das ist nun Parapsychologie und die Wissenschaft kümmert sich ja nicht drum, denn das ist ja alles dummes Zeug. Denn da hat es ja wieder mit Gedächtnis und Bewusstsein zu tun. Und das sind ja Epiphänomene, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Das Seltsame ist, dass wir alle wissen, dass wir ein Bewusstsein haben, bis auf den Verhaltenspsychologen Skinner. Der hat gesagt, ich habe kein Bewusstsein und die anderen, ihr sollt mir ja mal zeigen, ob ihr eins habt. Sonst glaube ich nicht, dass es das Bewusstsein überhaupt gibt. Das sind natürlich Extrempositionen, aber die gehören so richtig zum Scientismus, zur richtigen Vorstellung von Skeptikern und rein Materialisten. Aber wir anderen wissen doch alle, dass es das Bewusstsein gibt. Und da haben nun viele große Wissenschaftler, also der Neurologe zum Beispiel Hans Goller, gesagt, dass die Frage, was Bewusstsein ist, das stellt das größte Rätsel in der Wissenschaft dar. Und der Psychologe William James, der hat sich ihm angeschlossen, hat gesagt, also keine Beschreibung des Universums ist endgültig, wenn sie nicht erklärt, was das Bewusstsein ist. Auch ein Physiker, der Eugen Wigner, der hat gesagt, die Unfähigkeit, adäquat das Bewusstsein zu beschreiben, ist das größte Hindernis für die Gewinnung eines abgerundeten Weltbildes. Und dann könnte ich noch den Philosophen David Chalmers noch anführen, der hat gesagt, also eine Theory of Everything, also Theorie von allem, die ist nicht vollständig, wenn sie das Bewusstsein nicht beschreibt. Also wir stehen da und haben keine Ahnung, was das ist. Denn hier schlägt irgendwas, was im Gehirn vor sich geht, also wo die Sinnesorgane Aktivitätenströme im Gehirn verteilen. Und wir wissen, dass bei hohen Spezies, also wie beim Menschen, dann das Bewusstsein wohl durchkommt, vielleicht bei höheren Tieren auch schon. Aber wir wissen nicht genau, wieso schlägt das dann um in eine Qualität. Denn wir messen ja nicht, wenn wir, also das Ich, Mist kann man ja nicht sagen, aber das erfährt nicht die Schwingung und die elektrischen Ströme, sondern es empfindet eine Qualität. Und dieses Umschlagen, das geht in der Raumzeit nicht zu beschreiben. Und ich habe nun zurückgegriffen, und deswegen ist der Thema meines Buches ja auch unsere sechsdimensionale Welt, dass wir wirklich noch zwei weitere Dimensionen brauchen. Das ist übrigens etwas, was ein anderer Neurowissenschaftler auch sagt, der Colin McGinn, wir brauchen irgendwie eine neue Dimension, denn Bewusstsein ist nicht in der Raumzeit vorhanden. Das muss was anderes sein. Und man braucht auch neue Begriffssysteme dazu. Wir kennen ja nun bloß das, was wir in der Raumzeit oder im Raum überhaupt, in der Zeit, da verstehen wir ja auch noch nicht so richtig, was es ist, aber nur was wir im Raum sehen und anfassen können. Und da machen wir uns dann Bilder und das Bewusstsein geht ganz woanders hin. Wir glauben immer, das ist irgendwie in der Raumzeit definiert, weil wir ja nichts anderes kennen. Und wenn wir aber sagen müssen, was es ist, merken wir, da fehlt etwas. Das kann nicht etwas Räumliches sein, nicht etwas Zeitliches. Es muss irgendwas anderes sein, nämlich da, wo sich Ideen und Qualitäten und Informationen abbilden. Und möglicherweise braucht man dafür eine neue Dimension und einen neuen Raum. Und das ist etwas, was uns von der modernen Physik angeboten wird, so als Abfallprodukt. Und deswegen habe ich gesagt, dann, man müsste doch nur mal die Phänomene vorbringen und alle mal untersuchen und messen an dieser Theorie, ob das damit zu erklären wäre. Und ich glaube, das klappt. Ich habe es mal versucht.
Eine Folge aus dieser sechsdimensionalen Weltsicht des Burkhardheim ist ja, dass es sozusagen körperfreies Bewusstsein geben kann oder körperfreie Intelligenz, Entitäten und so weiter. Und irgendwo damit verbunden natürlich auch sind außerkörperliche Erfahrungen. Auch das wurde auf dieser Sendung ja schon besprochen. Da fand ich recht interessant die Beschreibung der verschiedenen Arten von OBEs, die Sie da in Ihrem Buch anführen.
Ja, Sie meinen jetzt Out-of-Body-Experiences?
Genau, ja, ja. Also Out-of-Body-Experiences.
Ja, Sie meinen jetzt die verschiedenen Erfahrungen, wie in welche Bewusstseinszustände man kommt. Ich weiß jetzt nicht, was Sie
meinen. Ja, genau. Also die Bewusstseinszustände, da gibt es ja verschiedene Bewusstseinszustände, die dann zu so einer...
Ja, das ist ja nun etwas, was ich in dem ganzen Buch nicht bloß auf diese Out-of-Body-Experiences beschreibe, sondern ganz allgemein die verschiedenen Bewusstseinszustände. Denn es ist ja so, dass wir mit dem Unterbewussten Kontakt aufnehmen können. Da gibt es gewisse Verfahren. Ich denke da an den Staudmeier, den Chemiker, der das Buch geschrieben hat, Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Der hat sich da so in eine Psychose richtig reingelebt und ist dann in seinem Unterbewussten Figuren begegnet, die wie eine Fremdpsyche benahmen, aber eben aus dem Innern von ihm kamen. Bösartige und nett aussehende Visionen und Halluzinationen hat er da bekommen. Also das ist etwas, was auch Medien kennenlernen, die viel mit ihrem eigenen Unterbewussten konfrontiert werden. Manche, die können gar nicht richtig unterscheiden, ob es eine Fremdpsyche oder noch die eigene ist. Das ist das eine. Und die zweite große Stufe ist, dass man unter gewissen Umständen, also in bestimmten Übungen, mit dem archetypischen Bewusstsein zusammenkommt. Das ist dann etwas, da taucht man in das Gesamtbewusstsein unserer ganzen Art mit ein. Man erlebt dann die Dämonen- und Drachenvorstellungen, so etwas, was jeder im Unterbewussten oder in diesem archetypischen Bewusstsein mit sich trägt. Und dann als nächste Stufe, da löst man sich dann ab. Es ist nicht immer ganz einfach, phänomenologisch da den Unterschied herauszuholen. Da löst man sich ab und kommt mit wirklich Fremdpsychen zusammen. Und wenn man da noch weitergeht, kommt man mit Göttern und Teufeln, Avataren dann zusammen. Und wenn man wenn man ein Mystiker ist, dann kann man sogar das Einserlebnis erreichen, wo dann Objekt und Subjekt aufhören und man eigentlich ganz kurz mal das Allerlebnis, das Allbewusstsein hat. Das sind die einzelnen Stufen und deswegen wird ja auch Magie heute definiert als die Wissenschaft von den Bewusstseinszuständen.
Die Wissenschaft des Bewusstseins, Magie.
Zuständen, ja.
Und Sie unterscheiden auch zwischen Magiern und Mystikern, recht?
Ja, natürlich. Also der Magier, der versucht ja etwas mit seinem Willen zu machen. Also durch Imagination, durch Intuition und Willenskraft versucht er gezielt Veränderungen des Bewusstseins herzustellen und mit bestimmten Bewusstseinszustand gelingt es eben, Bilder willentlich also unter Bildern verstehe ich jetzt auch richtige Ereignisse, in der Welt hervorzurufen. Das ist der Deutpunkt, und da sind wir jetzt wieder beim Geller, der ja deswegen so interessant war, weil er das praktisch immer vorführen konnte. Die anderen können das genauso, die können es aber nicht immer. Die sind nicht auf der Bühne und können es immer. Übrigens nochmal ein Rückgriff, nochmal wieder zum Geller. Der Geller wurde ja entlarvt, in Anführungsstrichen. Und die haben gesagt, wer hat ihn denn entdeckt, dass er doch bloß Zauberkünstler ist? Und da hieß es, ja, er ist irgendwo, ich glaube, das war in Haifa, also jedenfalls in Israel, in einer großen Stadt, auf die Bühne gekommen und sah 10 Bühnenmagier, Skeptiker vor ihm sitzen. Und da wusste er, da kann er diese Sachen nicht durchführen. Und ging wieder weg. Jetzt sagten die Skeptiker, jetzt ist er entlarvt. Aber die anderen sagen, jetzt sehen wir, dass er wirklich echt ist. Denn die Vorstellung der der nicht wohlwollenden Skeptiker wirkt ja auf dieses Experiment genauso ein, wie er geistig auf die Welt oder auf die Physik eingewirkt hätte. Dann geht so etwas nicht. Das kennt man aus der Parapsychologie aus den 20er, 30er Jahren bei den Materialisationsphänomenen auch. Bloß das wird von Skeptikern mal falsch verstanden. Hier ist ja die Wechselwirkung zwischen Geist und Materie oder wirklich physikalischer Welt deutlich zu sehen. Wer aus Missgunst die Sache beeinflusst, der beeinflusst sie auch so, dass es nicht hinhaut. Ein Zauberkünstler ist davon ja völlig unberührt. Das klappt ja immer, wenn der was macht.
Das erinnert mich jetzt an eine Episode, die ich einmal in einem Buch gelesen habe, Autorin entfällt mir jetzt, The Field, das ist das Nullpunktfeld, Lynn McTaggart, die beschreibt da, wie der französische Forscher Bonvist in den 80ern mit einem standardisierten Verfahren, das das Speichervermögen von Wasser nachgewiesen hat. Ja. Und das scheiterte immer dann, wenn eine bestimmte Person diesem Experiment beiwohnte.
Ja.
Das scheint ein ähnliches...
Ja, das ist es natürlich. Ja, aber Sie kennen ja auch die Geschichte, dass er seinen Artikel mit 6 Mitarbeitern in Nature veröffentlicht hat. Und der Herausgeber Maddock es erst angenommen hatte, und er wurde dann angegriffen von den skeptischen Wissenschaftlern, die ja das für unmöglich hielten. Und dann hat sich der Maddock den Zauberkünstler James Randi geholt, und sie sind dann in dieses wissenschaftliche Labor in Paris gegangen, und der James Randi hat dann gleich gefunden, dass die Wissenschaftler natürlich betrogen haben. Natürlich wurde dann das veröffentlicht in Nature, dass es kein Gedächtnis des Wassers gibt und die Homöopathie damit nicht bestätigt wurde. Und es ist dem Bonvist nicht gelungen, dort einen Gegenartikel in Nature abzuliefern oder abzusetzen, und auch nicht in irgendeiner anderen Zeitschrift, weil die alle sagten, dann wird uns Nature auch fertig machen. Das ist also eine Kriminalgeschichte in der Wissenschaft, und der Maddock hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und sowieso der James Randi ist ja ein Rufmörder, der hat ja auch den Geller, obwohl er ihn nie gesehen hatte, dann für einen Betrüger erklärt.
Haben Sie eigentlich Geller einmal persönlich getroffen?
Ja, ich habe ihn in München getroffen.
Haben Sie auch von ihm persönlich eine Vorführung bekommen, oder konnten Sie sich aus erster Hand quasi überzeugen?
Das wusste ich nicht. Ich hatte eben gesagt, dass diese Gabelbiegeversuche für mich ziemlich uninteressant sind, sondern die Apportphänomene, wofür ich mich ja am meisten interessiere, weil das ja möglicherweise der Antrieb der UFOs ist, womit ich mich ja beschäftige, Sie wissen es. Und dann sagte er, ja natürlich, das ist für ihn auch das Interessanteste. Und er verriet mir sogar, dass in Stanford gefilmt wurde, wie sich eine alte Taschenuhr materialisiert ist, ist also wirklich auf dem Film drauf. Und das rutschte dann an seiner Brust runter, wurde unsichtbar und tauchte nochmal auf. Und er sagte, das hatte der Holpatov gefilmt. Und sie sagte, na, warum haben Sie das nicht gezeigt? Ja, sagte, er wollte es auch immer wieder haben vom Geller, aber die geben das nicht raus. Und ein Jahr später, da habe ich in Las Vegas mal einen Vortrag über Heim gehalten, da traf ich den Holpatov, habe ihn gefragt, was ich da gehört hatte vom Geller. Und er sagte, ja, das haben wir tatsächlich. Haben wir im Giftschrank liegen. Ich sage, warum habt ihr das nicht rausgegeben? Ich sagte, um Gottes Willen, die hätten das ja nicht geglaubt, die ganze Welt nicht. Und die hätten gemeint, wir betrügen, da hätten wir uns vom Campus verwiesen. Also dem setzen wir uns ja nicht aus. Und so gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Fälle, die so drastisch sind, dass man sich damit die Karriere kaputt machen würde, wenn man das veröffentlichen würde. Ich kenne auch andere Dinge. Also wir leben hier in einem bestimmten Bereich der Wissenschaft, was man glauben darf und was nicht, was hier tabu ist. Diese Grenze darf man nicht überschreiten. Da habe ich ja viel Erfahrung mit. Ich habe darüber mal wissenschaftstheoretisch auch gearbeitet.
Ja, nach Ihrem Buch Die unerwünschte Wahrheit über das UFO-Phänomen, da haben Sie einen sehr ausgiebigen Teil über die Betrachtungen in dieser Richtung. Ja. Dieses Phänomen, auch aufgrund der von Ihnen geschilderten Tatsache, dass es durch, sagen wir mal, Skeptiker so ein Experiment entgleist werden kann, ich glaube, da wird es dann schwer sein, einen Skeptiker, man kann eigentlich einen Skeptiker unmöglich überzeugen.
Nein, das geht nicht. Ne? Das geht ja aus Prinzip nicht. Denn mit seiner negativen Haltung wird er bei jedem Versuch so wirken, dass das Phänomen nicht in seiner Gegenwart funktioniert. Daher haben ja die vielen Leute, wie zum Beispiel auch der James Randi, mit gutem Gewissen und ohne dass was passiert, dem Geller und anderen Leuten 10.000 oder 100.000 Dollar angeboten, wenn die ein paranormales Phänomen vorführen würden. Wohl wissend möglicherweise, ich weiß es nicht genau, ob er gelogen hat oder doch nicht, ob das bloß Macher war. Also jedenfalls, es klappt so nicht, wenn jemand nicht will. Und dann diese feindliche Atmosphäre gegen dieses Experiment steht, dann können bloß richtige Zauberkünstler, also Bühnenmagier, etwas erreichen, aber nicht Leute, die mit geistigen Fähigkeiten wirken. Übrigens hat der Geller auch 50.000 Pfund demjenigen geboten, der die Phänomene so nachmacht unter den gleichen Testbedingungen, denen er sich unterworfen musste. Hat natürlich auch keiner von den Zauberkünstlern angenommen. Das hat aber andere Gründe.
Welche Gründe hatte das?
Naja, das hat die Gründe, dass sie sich nicht testen lassen konnten. Wenn die Arme gefesselt werden, dann kann ein Zauberkünstler auch nichts mehr machen.
Also es war einfach unmöglich.
Ja.
Ja, aber das ist schon spannend, dass dieses Phänomen quasi, man muss dran glauben.
Nein, wieso?
Naja, weil sie...
In der Wissenschaft, sie müssen sich bloß informieren über die Arbeiten, die speziellen Wissenschaftler durchgeführt haben. Und das sind ja keine Dummerle, wie die Skeptiker immer meinen, sondern das sind ja ganz helle Köpfe. Aber keiner informiert sich, weil man sagt, das ist ja nicht Wissenschaft und das gibt's ja nicht und eine Theorie gibt's auch nicht. Vergessen wir es lieber. Kehren wir es unter den Teppich.
Ja, und das Phänomen selbst bleibt eben so an dieser Grenze auch, wenn ich sage, man muss dann glauben, meine ich damit, dass also man zumindest durch eine stark negative Haltung das Ganze eben dann zum Scheitern bringt.
Nein, das muss man auch nicht. Man muss nicht draus glauben. Man muss bloß menschlich sein. Man muss bloß nicht dem Gegenüber, wie zum Beispiel Geller, wenn er sagt, er macht jetzt etwas, unlautere Absichten unterstellen gleich und ihm negativ entgegenkommen. Wenn man sagt, ich glaube nicht dran, also ich bin auch skeptisch, aber er soll ruhig mal was zeigen. Also und wenn er es hinkriegt, dann ist es schön. Aber wenn man feindlich gegenübertritt, Das ist ja was anderes als nicht dran glauben, sondern das ist aktive negative Ausstrahlung von Gedanken, so kann man sagen, was es ja in der Physik nicht gibt, denn Gedanken kann man ja nicht ausstrahlen und so weiter.
Ja, höchst interessant. Es ist eine Anekdote in diesem Buch ist auch, die jetzt dazu passt, an die ich mich jetzt erinnere, ist, dass also die Schamanen in Südamerika und in der neuen Welt, also die Spanier dort landeten, glaube ich, die haben natürlich versucht, diese mit Schadzaubern, mit schwarzer Magie, wie man so schön sagt, aufzuhalten. Und das hat in dem Fall nicht funktionieren können, weil diese Invasoren nicht dran geglaubt haben. Also in dem Fall ist es ein wirksamer Schutz gewesen,
Ja,
sozusagen.
also das ist ja hier ein bisschen anders zu sehen. Man muss erst mal sagen, wie das überhaupt funktioniert, dass es bei manchen wirklich klappt. Der Todeszauber, der funktioniert ja in dem eigenen Stamm. Jetzt weiß ich nicht, ich habe da verschiedene Inseln angegeben, habe ich von Anthropologen dann übernommen, die wirklich festgestellt haben, Todeszauber wirkt. Das geht aber nur, wenn eine gewisse Strukturresonanz in der ganzen Bevölkerung vorhanden ist. Das heißt, wenn die geistigen Bilder so ähnlich sind wie bei jedem anderen Stammesmitglied. Und da hat man schon oder der Mediziner einen guten Zugang, so dass man über diese Resonanz der gleichen Strukturen, Vorstellungen, Bilder, Ideen hineinkommt. Und wenn man jetzt mit dem Willen noch irgendwas Böses darüber schiebt oder auch was Gutes, Heilung funktioniert ja auch so, die geistige Heilung, dann geht das, aber wenn eine fremde Rasse kommt, dann gibt es keine Strukturresonanz. Das heißt, die konnten mit ihrem Willen und ihren Möglichkeiten gar nicht, auch mit dem großen Zauber, den sie vielleicht unter ihren eigenen Leuten anwenden konnten, nicht ran an die Fremden, eben wegen der fehlenden Strukturresonanz. Was anders ist es dann, wenn die Missionare länger sich bei einem Stamm aufhalten, dann wird es auch gefährlich. Dann sind sie nämlich denen wieder etwas geistig ähnlich und dann muss man sich vorsehen, dass man da vielleicht doch erreicht wird. Aber im Allgemeinen geht das nicht so.
Spannend. Im Chat natürlich meint jemand, ja, das ist natürlich eine wunderbare Ausrede, wenn man dann sagt, wenn dann jemand, der skeptisch ist, da drinnen sitzt, der vielleicht genau hinschaut, dann funktioniert es nicht. Und
Ja.
natürlich, ja, es
Nein,
muss ich
ich
sagen.
meine nicht skeptisch. Skeptische Wissenschaftler waren ja alle, die auch dabei waren, als es funktioniert hat.
Okay, ja.
Kritische Skepsis ist ja nichts so Schlimmes. Aber die feindliche Skepsis, das ist ja das, was hier hindernd wirkt.
Ja, okay. Wird aber natürlich von manchen, und das kann ich auch noch verziehen, als Ausrede gesehen.
Ja, natürlich,
Aber
das ist so eine Selbstimmunisierung, sagt man dazu. Das kenne ich ja alles, die Ausreden.
gibt es eigentlich auch Magier, die dann, oder Medien, oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, die stark genug sind, dass sie sich diesen feindlichen Gedanken widersetzen können?
Naja, ich weiß nicht, ob das der Geller gemacht hat, aber ich glaube schon, der war ja stark genug, denn es sind ja in dieser Versammlung, jedenfalls als er in den 70er Jahren angefangen hatte, da sagen wir mal zu zaubern oder jedenfalls geistig zu wirken, da waren ja viele dabei, die ihm das nicht geglaubt haben. Und der größte Zweifler sind wir ja selber. Ich schreibe ja da auch, wie Magie funktioniert, dass wir selber im Unterbewussten wissen, dass so ist, dass etwas nicht funktionieren kann. Und man muss diesen inneren Zensor umgehen. Und dafür gibt es verschiedene Methoden, was ja die modernen Zauber wie der Osman Speer in London, ich glaube 86 ist der gestorben, 1986, auch gemacht hatte mit seiner Sigillenmagie. Also das eigene Bewusstsein, das weiß, es kann dies und jenes ja gar nicht tun, so einfach zu umgehen, dass im Unterbewussten ein Wunsch weiterlebt. Das geht. Ah, übrigens wäre in diesem Zusammenhang mal die Geschichte doch interessant, die der Hans Bender, der Professor hier aus Freiburg, mal im Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching uns erzählt hatte. Denn das hört man ja auch nicht immer und ich glaube, das ist hier mal der Platz, dass man das erzählen kann. Das war in den 80er Jahren, da war ich auch mit eingeladen zu den etwa 50 Leuten, da 50 Physikern in Garching und Bender erzählte über diese Biege-Experimente und die Experimente, die er mit Geller gemacht hatte und vor allen Dingen auch mit Silvio Meyer aus Bern. Und er erzählte uns, dass er von dem Silvio Meyer gehört hätte, da sei was passiert, er sei, der Silvio Meyer, mit verschiedenen Freunden auf einem Floß, über einen reißenden Fluss gezogen worden und die Begleiter hatten ihn bedrängt, er solle doch mal irgendwas machen. Und da hätte sich der Silvio Meyer auf die Kette von diesem Floß konzentriert. Es passierte aber nichts. Doch ein paar Tage später stand in der Zeitung, dass der Flößer gerade von diesem Floß ertrunken sei, weil die Kette gerissen war. Und Bender sagte, natürlich war er die magische Ursache. Ja, man kann dann immer sagen, Magie gibt es nicht, das ist bloß ein Zufall. Aber der ist natürlich arg strapaziert. Nicht? Ich meine, so kann man da auch immer sagen, ist alles Zufall. Gut, geht physikalisch auch. Und nun wusste also der Silvio Meyer, dass er eigentlich schuld an der Sache war. Und Bender hat sich bemüht, mit seinen Mitarbeitern ihm zu sagen, ach was, Sie sind doch nicht schuld. Was meinen Sie, wie viele Ketten pro Tag überall auf der Welt reisen? Das ist was ganz Normales, da braucht er keine Schuldprobleme zu haben, damit er wieder mit ihm weiterarbeitete.
Im Chat ist jemand der Meinung, dass also das alles nur Mentalistentricks seien, über die wir hier sprechen. Dass also dass keine wirkliche Magie existiert, sondern dass es eigentlich im Bewusstsein des Zusehers passieren würde.
Ja, nein, da muss man mit dabei gewesen sein und sowas mal selbst erlebt haben und man muss ein bisschen sich in der Literatur auch umgesehen haben. Dann weiß man, dass das nicht alles Tricks sind. Und ich meine, das ist ja die wissenschaftliche Haltung. Sich nicht drum kümmern, keine Fälle angucken, auch nicht die Leute vor sich haben und prüfen, aber ablehnen. Sie, das mache ich nicht mit. Mir geht es um die Wahrheit und nicht um die Gewissheit.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch über die Wirkungsweise und die Macht, wenn man so möchte, von Symbolen. Da haben Sie auch ein recht lustiges Beispiel drinnen. Diese Symbole funktionieren ja auch über Strukturresonanzen und da kommen wir dann jetzt auch schon quasi dann zum zweiten Teil unserer heutigen Ausführungen, nämlich dem theoretischen, wenn man so will, wie das jetzt mit der Heimschen Theorie irgendwie zusammenpasst. Aber vielleicht kurz vorher, weil das, finde ich, eine schöne Überleitung ist, Symbole, also gab es auch schon mal hier auf Sendung Symbole, deren Wirkung etc. Ja. Das beschreiben Sie ja recht ausführlich. Aufladung von Symbolen etc.
Höchst spannend. Das glaubt man immer nicht, dass ein großer Nobelpreisträger für Physik gesagt hat, das wichtigste Problem für die Philosophie wird sein, wieso Symbole in der Welt, also in der physikalischen Welt, wirksam werden können. Dass das der Pauli gesagt hat, Wolfgang Pauli, das will keiner glauben, aber Pauli war ja auch ein Magier, nicht? Also der musste immer vorsehen, wenn er irgendwo in ein Labor kam, dann gingen die Geräte kaputt.
Der Pauli-Effekt hieß das.
Ja, ja, das ist der berühmte Pauli, bei Physikern bekannt. Das ist aber dasselbe alles wie diese Magie, von der wir gerade sagten, wo man sagt, das ist alles Zufall. So kann man das natürlich auch sehen. Aber ich spreche da immer von arg strapaziertem Zufall und das ist dann zu viel. Ich habe ja auch dann eine Dame kennengelernt, die von dem berühmtesten Zauberer oder richtigen Magier des letzten Jahrhunderts dann gelitten hat oder etwas mitbekommen hat. Das hat die mir selber erzählt. Wenn man sowas nicht aus erster Hand kriegt, glaubt man das ja nicht.
Zu den Symbolen jetzt. Also diese Symbole können, wie Sie das im Buch beschreiben, offenbar tatsächlich Wirkung haben.
Ja,
Sie
man muss
durch.
ja wissen, was das eigentlich ist, was das in der Realität eigentlich sein soll. Und das geht ja nicht im Dimensional oder in der Raumzeit zu beschreiben. Symbole, das sind Informationen, sind Bilder, das gibt es ja nicht, also als freie Entitäten. Man kann das nur in diesen zusätzlichen Dimensionen, deswegen im Sechsdimensionalen, kann man überhaupt das, was ich jetzt hier alles dann beschrieben habe, auch verstehen. Sonst bleibt das alles Unsinn. Im Vierdimensionalen kann es keinen Zauber geben, das ist ganz klar, das ist mir auch klar.
Und wie funktioniert es dann im Sechsdimensionalen?
Naja, ich weiß jetzt nicht, wir kommen ja jetzt dann erstmal zur Theorie, oder soll ich jetzt erstmal, ich würde jetzt ein bisschen vorgreifen.
Ich würde sagen, kommen wir schon langsam zur Theorie, denn das braucht dann ja auch noch ein bisschen Zeit
Ja.
und wir sprechen schon fast eine Stunde.
Ja,
Die
ja.
Zeit vergeht schnell.
Ja, dann machen wir, dann spreche ich, also bloß die Grundlagen. Ich mache ja hier nicht einen Physikvortrag. Aber ich will bloß sagen, dass es neben der Mainstream-Physik, in der man von den Wechselwirkungen ausgeht, noch eine andere Richtung gibt. Und diese andere Richtung ist das Weiterverfolgen der Einsteinschen einheitlichen Feldtheorie, die ja zunächst erstmal also stagniert war, weil man sagte, man hat ja jetzt die starken Wechselwirkungskräfte und die schwachen entdeckt. Und das kann man nicht alles so schnell geometrisch vereinigen, wie das der Einstein gemacht hatte. Und da hat also der blinde und handlose Physiker Burkhard Heim am Max-Planck-Institut in Göttingen angesetzt und weitergemacht und gesagt, ja, man kann das nicht so einfach ansetzen, wie das der Einstein gemacht hat. Was da einfach ist, möchte ich jetzt nicht hier ausbreiten. Ich will bloß sagen, man kann das Programm, was Einstein vorgeschwebt ist, doch weiterführen und kann dann sagen, ich gucke nicht die Wechselwirkung an. Das ist zunächst mal der zweite Schritt. Ich gucke jetzt an, was es für innere Strukturen überhaupt gibt. Und da hat er sich also zunächst bloß auf die vier verschiedenen geometrischen Strukturen gestürzt, nämlich die Graviton, Licht, also elektromagnetische Strahlung, geladene und ungeladene Teilchen und kriegt raus, dass Teilchen nicht dreidimensionale Dinge sind. Also die Mainstream-Physiker, die von den Wechselwirkungen ausgehen, halten die für Punkte oder für Strings, also so kleine schwingende Saiten, das ist genauso primitiv, sondern die Teilchen sind ein richtiger kleiner Kosmos, ein dynamisches Gebilde, was im Sechsdimensionalen nur existiert. Und da gibt es dann so drei, bei Baryonen, naja gut, ich erkläre das jetzt gar nicht, zwei, drei und bei Mesonen zwei Stellen, in denen gestreut wird. Das sind aber keine Teilchen, sondern das sind Durchstoßpunkte in dieser sechsdimensionalen Dynamik. Deswegen ist das Confinement, also für Physiker, nicht etwas, was man auflösen kann oder durch Bindekräfte, durch Gluon erklären kann, sondern das ist diese sechsdimensionale Struktur. Das kriegt man nicht auseinander, die Quarks, ja, die drei Teile. Also das führt jetzt aber zu weit. Ich muss jetzt bloß sagen, er ist nicht der Einzige. Da gibt es also Schüler von Penrose, das ist der Lehrer von Stephen Hawking, und zwar nenne ich jetzt hier den Chinesen Shen, der auch eine sechsdimensionale Theorie gemacht hat. Und zwar gibt es auch wieder drei reelle Dimensionen und drei imaginäre, also sowas Ähnliches wie die Zeit, die ja auch nicht austauschbar ist durch eine der Längendimensionen im Reellen. Und nur wissen die anderen nicht, was diese zwei Zusatzdimensionen sein sollen. Und Heim hatte abgeleitet, dass diese eine zusätzliche Dimension organisierend wirkt Und die sechste Koordinate ist etwas, was das Ziel der Organisation in der Zeit angibt. Und damit lässt sich aber dann das, was ich jetzt hier gerade vorhabe, Bewusstsein und diese verschiedenen Zustände, die dann zur Wechselwirkung zwischen Geist und Materie führen, ganz gut erklären.
Das heißt also, Heim hat über Geometrisierung der Felder selbst dann quasi weitergemacht, dort wo Einstein aufgehört hat, sage ich jetzt mal salopp.
Das ist richtig. Ja.
Ich muss sagen, dass ich die Heimsche Theorie in Ansätzen ungefähr verstehe, was er damit gewollt hat, aber auch in diesem Buch, der Heimsche Teil sozusagen, da bin ich doch recht ausgestiegen.
Ja, das geht ja auch nicht anders. Ich habe auch ein anderes Buch geschrieben, aber auch da Heim selber sprechen lassen. Es ist nicht so ganz einfach, denn Sie haben die Schwierigkeit der Relativitätstheorie jetzt aber in 6 Dimensionen und dann mit einer Differenzenrechnung. Der hat ja so kleinste Flächen, genau wie in der Loop-Quantengravitation, wo es auch 50 Jahre später jetzt gefunden wurde, in Potsdam. Und hat er eine Polymetrie. Es ist nicht bloß eine Metrik, die die ganze Welt beschreibt, also eine Geometrie, sondern es sind 3 verschiedene Geometrien, die miteinander verschiedene Strukturen machen. Das sieht ziemlich komplex aus, aber es ist philosophisch völlig sauber. Man braucht keine Störungsrechnung und so weiter. Und man kriegt nicht bloß die Massen der Grundzustände der Elementarteilchen, sondern die Lebensdauern, die magnetischen Momente, den G-Faktor von Landé, also wem das was sagt. Und alles ist sauber, immer bloß beschränkt auf die einzelnen Teilchen. Das, was ja jetzt auch mit den Higgs-Bosonen nicht gefunden wird. Man weiß nicht, wie man zu Massen kommt, aber das hat der Heim. Was der Heim wieder nicht hat, das ist die schwache Wechselwirkung und dann noch eine Auswahlregel für die Resonanzen, diese vielen Teilchen, die es da auch noch gibt. Aber das sieht jedenfalls vielversprechend aus.
Und Heim hat dann auch wir haben ja schon 2 Sendungen zu diesem Thema gemacht, das kann man dann im Archiv nachhören, wo wir auch noch mehr auf diese Theorie, auf diese Theorie eingehen. Jetzt für unser Thema heute ist, glaube ich, am interessantesten, dass also über diese eigene Logik, die er da eingeführt hat.
Ja, nicht? Wenn man sagt, dass wir etwas Organisiertes in der 5. Koordinate sehen und dann sogar noch etwas, was so ein Telezentrum anvisiert, noch so ein Ziel, dann hat man ja Information und Qualitäten und dafür gilt die aristotelische Logik nicht mehr. Man kann nicht bloß sagen, diese Aussage ist wahr oder sie ist falsch, sondern man muss jetzt immer beziehen, worauf sich also dieser ganze Aspekt hier bezieht. Also darauf muss das immer sagen, worauf sich das bezieht. Und das macht die ganze Sache etwas schwieriger, aber auch vernünftiger, denn man kann jetzt Quantitäten und Qualitäten einheitlich beschreiben. Und wie man das beschreibt, das sind dann nicht unbedingt Formeln. Mathematik geht da nicht mehr, aber es sind logische Begriffsstrukturen. Und da habe ich nur in diesem Buch verschiedene Begriffe angeben müssen. Denn wenn man das nicht tut, wenn man so eine Kaskade von Begriffen zunehmender Organisation nicht definiert, dann kommt man in Teufels Küche. Das muss man schon machen. Und das ist das Schwierige an diesem Buch. Ich habe versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Aber ohne das kann man auch nicht dann sagen, was Bewusstsein ist. Aber es gelingt. Im Sechsdimensionalen kann man dann sagen, was man hier hat Bewusstsein und wie ich finde, vernünftig beschreiben kann.
Und er baut dann über diese Logik also Metroplex-Strukturen, Metroplex-Totalitäten auf?
Ja, es sind, also man kann dann sagen, das sind so Begriffsgefüge, die mit zunehmender Organisation anwachsen. Das geht los mit ganz einfachen Aussagen, so ganz apodiktischen Sachen, bloß reelle Zahlen und imaginäre Zahlen. Und dann wird das verkoppelt mit kleinsten Flächen. Und so geht es dann weiter, ich will das jetzt gar nicht ausführen, bis zu den ersten Protosimplexen, also noch Vorstufen von materiellen Dingen. Und dann kann man die Elementarteilchen aufbauen und dann macht dann die Moleküle und die großen Moleküle und Lebewesen und so weiter. Also das baut sich dann auf und ist wirklich in einer Kaskade bis runter zu den einfachsten Begriffen durchzuführen. Aber solange es noch im physikalischen Bereich bleibt, kann man das alles noch beschreiben und sagen, dass die Entropie langsam mit wachsender Komplexität abnimmt und dann wird es null und schlägt um und wird negativ. Oder man kann auch sagen, das ist dann eine Entropie. Und so gerät das hier, dieses ganze Begriffsgefüge jetzt in einen informatorischen Bereich. Was nicht so einfach ist dann, aber gut ist für biologische Beschreibung später, wenn man dann diesen einen Bereich des Bios aufgibt und man kommt zur Psyche, da wird das dann interessant. Also man kann nahtlos diese verschiedenen Aspekte, Physis, Bios, Psyche und ja, Pneuma, was danach kommt, angehen formal.
Ich fasse das wieder mal, ich versuche das mit meinen Worten zusammenzufassen. Das heißt, das sind also mehrere Iterationen, in denen er also diesen Ansatz, den er da verfolgt hat, mit Hilfe seiner, ich glaube, Syntrometrie ist dann der Begriff für dieses System, das er da aufbaut. Ja. Und in einer Iteration kommt man dann lustigerweise zu einem sehr genauen Werten, zumindest bis jetzt am DESI nachgemessen, das Massenspektrum der Elementarteilchen. Und man kann dann also weiter iterieren, kommt dann immer zu komplexeren Strukturen, Moleküle etc., bis man dann schließlich beim Bewusstsein angelangt ist. Also Strukturen, die so komplex sind, dass sie eigentlich...
Ja, das ist aber keine Struktur, sondern das ist ein dynamischer Prozess. Mhm. Das ist ein Austausch. Da muss ich jetzt wieder weitergehen und sagen, in X5 und X6 gibt es auch Strukturen, die nennt der Heim, also diese Produkte daraus, nennt er Aktivitätenströme. Und diese Aktivitäten können quasi als Ströme auf- und absteigen im X5 und X6, also in diesen Organisationspotenzen. Und je höher ein Lebewesen aufgebaut ist, je komplexer, also wie etwa der Mensch, umso höher kann dieser Aktivitätenstrom aus dem X4 heraus auf die Physis greifen, das heißt also auf die Hirnstromaktivitäten und kann die beeinflussen. Allein der Wille ist ja schon ein Eingreifen in die Physik aus einem ganz anderswo. Und hier spielt sich das ab, da die Aktivitätenströme, die sind vom Willen gesteuerte Strukturen, also dass man irgendwas machen will, zum Beispiel den Arm heben. Der Arm hebt sich nicht von selbst, sondern diese Aktivitätenströme gehen an die bestimmten Areale im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass sich der Arm hebt und dann geht das. An sich ist das Heben eines Armes schon ein paranormaler Prozess, wenn man so will, denn der Willensimpuls, der kommt gar nicht aus dem Raum oder aus dem Gehirn, sondern der kommt aus diesen Transdimensionen. Und das Bewusstsein ist so definiert, jedenfalls nach Heim, und geht dem jetzt auch nach, und da kann ich also mitgehen, dass er sagt, das Auf- und Absteigen, das bestimmt in bestimmten Kanälen, das sind hier, das führt ja zu weit, das anzugeben, also das sind 16 quasi Kanälen, man muss da ja bloß Begriffe dafür haben, aber richtiger Kanal ist das ja nicht, ist ja nichts Dreidimensionales, aber lassen wir das mal so. Also diese 16 quasi Kanäle, in denen nun die Informationen auf- und absteigen, das bedeutet Bewusstsein. Ziehen sich die Kanäle nach oben in X5 zurück, dann schläft der Mensch, und kommen sie wieder zurück, Dann kann er halbfach sein, wenn nicht alle Kanäle schon angreifen an den Hirnstrompotenzialen und so weiter. Also ich deute das jetzt hier bloß ganz schnell an. Das muss man natürlich ausführlicher machen, das kann man nicht mal schnell hier hin erzählen.
Ja, auch im Chat schlagen da jetzt manche aus. Es ist so, also Heimsche Theorie ist, glaube ich, etwas, womit man sich sehr lange beschäftigen muss und wirklich ein guter Theoretiker sein muss. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass es so aussieht, als hätte es Burkhard Heim geschafft, in seiner physikalischen Theorie auch den Platz zu finden, wo das Bewusstsein passiert. Sie sagen jetzt, das kann man quasi definieren als das Auf- und Absteigen von Aktivitätenströmen.
Ja.
Wird jetzt niemanden wirklich groß weiterbringen.
Naja, muss ich weitererzählen. Dann, hier werden Ideen vermittelt. Das sind also Ideennetze, ganze Ideenkomplexe. Und so, man kann sich das so vorstellen wie Bilder. Wenn man nun also eine bestimmte Idee hat, ja, man müsste da ein Beispiel bringen. Wenn Sie die Idee immer wieder verfolgen, dann wird sie immer intensiv. Es ist nicht etwas Energetisches, die Idee. Energetisch wird es erst, und zwar ist das wieder die physikalische Deutung, wenn die Aktivitätenströme oder die Träger von Ideen in den Raum projiziert werden, wenn also das X5 den Raum schneidet, dann können die Aktivitätenströme die statistischen Zustände der Teiche oder irgendwelcher Materie ändern und können dann das machen, was wir als paranormale Effekte bezeichnen. Und da wird dann aus der Idee eine Energie beziehungsweise Energie freigesetzt. Aber Ideen sind noch keine Energie und es gibt auch keinen feinstofflichen Körper. Und trotzdem, die Begriffe sind schon alle da gewesen, also im alten China, das Qi und das Prana in Indien. Und der Reichenbach hat von Oth gesprochen und der Wilhelm Reich von Orgon. Das sind nicht Energien, aber das sind die Ideen, die Vorstellung. Also das, was in X5 als Struktur sich aufbaut und mit X6, mit dem Willen praktisch, also Wille und Vorstellung, so wie es der Schopenhauer meinte, die gibt es tatsächlich als zusätzliche Dimension, dass diese Vorstellung dann realisiert wird, wie das in X5 dann in der Zeit bewerkstelligt wird.
Also Heim zeigt, wie jetzt diese in hohen Metroplex-Totalitäten diese Ideen existieren, im Prinzip auch Entitäten existieren. Im Prinzip bin ich, sind Sie eine Metroplex-Totalität nach diesem Modell, und zeigt dann auch, wie also jetzt von diesen nicht physischen, imaginären Dimensionen nach seiner Theorie quasi Übergriffe auf die reale Welt passieren können, wenn manche Metroplex-Totalitäten, schwieriges Wort, und wenn dann die nicht ganz dicht sind. Also wenn ein Mensch nicht ganz dicht ist und diese Aktivitätenströme nicht an seinem Gehirn ansetzen.
Ja, dann ist direkt gleich rausschlabbert. Ja, aber das sind gerade die Strukturen, die Menschen verschieden sind. Und deswegen hat der eine die paranormale Fähigkeiten, der andere hat sie nicht und kommt auch nie ran. Und deswegen kann man aber auch das lernen. In Indien lernt man ja, dieses Prana anzusammeln. Es ist dann zunächst, also wird mit einem Atem aufgenommen, sagt man. Ja, also in der Luft ist ja kein Prana, sondern die Idee, die Vorstellung, die wird angesammelt, die Idee wird immer intensiver und kann unter Umständen dann, weil sie hochgeschoben wird, muss ich auch wieder in Anführung setzen und metaphorisch sagen, in die X5-Region, wenn sie von hochgeschoben wird und von da wieder in den Raum projiziert wird, kann sie hier entsprechend wirksame paranormale Reaktion bewältigen.
Er beschreibt also tatsächlich, wie Ideen, ja, wie die existieren, den Raum, in dem die Idee selbst existiert. Und das, ich meine, da kriegt man natürlich Knoten im Hirn, aber das...
Nö, eigentlich, wenn Sie sich bloß vorstellen, dass wir jetzt eigentlich schon alle sechsdimensionale Wesen sind, denn wir bestehen ja aus Materie und die ist ja nur im sechsdimensionalen richtig geometrisch definiert, also müssen wir das auch sein. Und wenn Sie dann wissen, dass diese Ideen, die wir haben, dass die gar nicht im Raum stattfinden, sondern in diesen anderen Räumen. Und wenn Sie dann noch darüber nachdenken, unter welchen Umständen so ein Komplex, ein Holomorphismus, sagt er, dann autonom wird und weiter existieren kann, auch wenn der Träger, wenn das Materielle weg ist, ja, dann kommen die ganzen alten Vorstellungen vom Jenseits wieder in die moderne Physik zurück. Dieses Unsterblichkeitsproblem löst sich dann ganz zwangslos.
Postmortale Zustände hat jemand auch mich gebeten zu fragen. Also in dieser Theorie ist der, das war ja auch einer der Antrieb von Heim. Ich glaube, er wollte ja eigentlich zeigen, dass also Bewusstsein körperfrei existieren kann und dass daher ein Leben nach dem Tod zumindest theoretisch möglich ist. Erinnere ich mich da richtig?
Ja. Er hat ja also dieses Buch geschrieben, Postmortale Zustände, mit Fragezeichen. Das geht ja auf diese zurück, aber er hat nicht angesetzt, nun von Anfang an, das zu bearbeiten, sondern als er merkte, dass die Welt sechsdimensional ist, weil er sonst die Materie nicht beschreiben kann, dann hat er gesagt, was das für Konsequenzen hat und hat dann die neue diese Syntrometrie, diese neue Logik entwickelt und dann damit gearbeitet, nicht? Und dann kommt eben das heraus, dass wir eigentlich in diesen Strukturen, die in diesen Transbereichen definiert sind, wenn man Bewusstsein hat, dass die fortexistieren können.
Höchst faszinierend.
Ja, aber dann müsste also auch dort schon, müsste man auch hier zu Lebzeiten eben schon solche Strukturen begegnen können. Und das wird ja eben auch gesagt. Jetzt sind wir wieder bei dem Out-of-Body-Experience, bei den verschiedenen Erfahrungen, die man mit DMT gemacht hat, also mit dieser Droge, dass man da Verstorbene sieht und andere, ja, ich will mal sagen, also Ideenkomplexe, was immer das ist, nicht? Also da geht also die ganze Existenz in eine andere Richtung und jedenfalls weiter für jeden subjektiv.
Ja, DMT beschreiben Sie auch kurz in Ihrem Buch, höchst interessant, also eine Droge, die uns offenbar da öffnet und wir werden uns plötzlich des X5 und des X6 bewusst, können wir das irgendwie so sagen?
Ja, das ist ja, normalerweise ist das uns ja gnädig verborgen, man spricht ja da von so einem Bergson-Filter, der gesagt hat, Leute, die nach drüben gucken, also drüben jetzt mal, also diese Transdimensionen gemeint, die sind ja nicht gesund oder sind bloß Ausnahmepersonen, denn normalerweise wird das abgeschirmt, sonst kommen wir hier durcheinander. Wenn wir also Bilder für reale Existenten nehmen, also deswegen sind auch bei den Schamanen und den Naturvölkern diese Zauberdoktoren immer nicht mit zur Yacht mitgenommen worden, sondern mussten zu Hause bleiben. Aber jede kleine Gesellschaft hatte mindestens einen Schaman oder eine solche Person, die nach drüben gucken konnte. An sich müsste man das ja, auch wenn man sechsdimensional ist, jetzt alles schon bewusst sehen können. Aber das können eigentlich nur Ausnahmepersonen, das sind die sogenannten Medien, über die schreibe ich ja dann auch. Nur ist es eben schwierig zu wissen, welche Strukturen kommen von einem selber, welche kommen von der archetypischen Seite her und was sind dann nun wirklich Fremdpsychen. Aber so etwas war in der rein vierdimensionalen Raumzeit nicht möglich, überhaupt zu beschreiben. Im Sechsdimensionalen geht das und wird das alles recht klar.
Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch, also es ist ein doch recht dickes Buch, auch das Channeling-Phänomen, Medien, die also mit verschiedensten Fremdpsychen kommunizieren, teilweise mit ihren Teilen ihrer eigenen Selbst und so. Alle möglichen Facetten decken Sie da, wirklich faszinierend. Ein ganzer Streifzug, auch durch die verschiedenen...
Ja, und sagen Sie ruhig kritisch. Ja, ja.
Auch ein durchaus kritisches Hinterfragen, auch diversester Channel-Medien, diversester Channel-Quellen. Ich muss sagen, stimmt damit Ihnen völlig überein, dass es also praktisch keinen Sinn hat, Informationen aus einem Channeling zu betrachten, solange man nicht wirklich verifiziert hat, wer denn jetzt oder was denn jetzt wirklich die Quelle dieses Channelings ist. Und das ist sehr schwierig.
Naja, es gibt also einige Möglichkeiten des Tests. Wenn er zum Beispiel sagt, derjenige sei ein großer Musiker, ja gut, dann soll er mal spielen, nicht? Dann soll er mal gute Noten rüberbringen. Das ist ja passiert bei Rosemarie Braun, die 1000 verschiedene gute Musikstücke geschrieben hat, oder ein Maler, der dann wie Dürer malt oder Picasso hintereinander weg, also in 5 Minuten im Dunkeln auch, sodass er gar nicht sehen kann, mit beiden Händen dann 2 verschiedene Bilder malt. Das ist ja alles schon passiert, oder jemand, der Romane oder tolle Gedichte schreibt, wie die wirklichen Dichter waren. Daran kann man sich ein bisschen halten und sehen, es scheint wohl doch eine Fremdpsyche zu sein und nicht das eigene kleine Unterbewusstsein, das dann ein super ASW, wie die Amerikaner sagen, hat, also super normal, außer normale Fähigkeiten dann hat.
Ja, das heißt also, Sie zeigen zwar auf, dass das Phänomen prinzipiell einmal real ist, dass es aber noch lange nicht heißt, dass wann immer, auch selbst wenn eine Information tatsächlich von einer Fremdpsyche kommt, weil das Medium selbst nicht wissen kann, muss das noch lange nicht heißen, dass die stimmt.
Dass die stimmt, ja, das ist ja das große Problem. Dass viele Leute immer meinen, alles, was nun von drüben kommt, muss ja schon wahr sein, es kommt ja von drüben.
Ja, genau.
Das ist ja nun furchtbar albern. Aber so ist der Mensch.
Ne? Das ist sehr gefährlich, weil also natürlich sehr viele mediale Botschaften über Weltuntergänge, ja, Weltaufgänge und keine Ahnung was noch.
Krankheiten und Tod und so weiter, klar.
Ja. Ja, ja.
Also, man muss sehr vorsichtig sein, und ich zitiere auch Swedenborg, ein großer Wissenschaftler, der im 18. Jahrhundert, der dann gesagt hat, was da von drüben erzählt wird, ist immer gelogen. Aufpassen, es wird eigentlich immer gelogen. Und das würde ich aber jetzt hier auch gerne noch all den Möchtegern-Medien hinter die Ohren schreiben. Aufpassen, prüfen.
Also wie gesagt, dieses Buch beinhaltet wirklich eine ganze Reihe erstaunlichster Episoden, Anekdoten und auch ich sag mal, sehr starker Indizien, dass also diese paranormalen Phänomene tatsächlich existieren und in welcher Form sie existieren, und sie sezieren da oft stellenweise die gesamte mystische Welt richtig und richtig gehend und versuchen da auch immer diese Zuweisung jetzt dann zur heimischen Theorie. Also wo befinden wir uns jetzt da in
ja, Heimschneide? Ja, das muss ja nicht so sein, aber es ist mal ein Ansatz und vielleicht kommt man damit ein bisschen weiter. Denn ich habe mich ja auch erkundigt, was so andere Leute gedacht haben dazu, und das ist alles nicht recht überzeugend. Und hier bin ich selbst mal für mich überzeugt, dass das die richtige Richtung ist. Muss ich sagen, vielleicht kommt jemand auf was ganz anderes, Tolles, aber das habe ich bis jetzt in der Literatur nicht gesehen.
Ein sehr wirklich überraschendes Kapitel ist dann jenes, welches Sie der Alchemie widmen. Der Untertitel ist ja auch Wissenschaftsverständnis von Magie, Mystik und Alchemie. Also wenn jetzt Magie und Mystik, da steigen die meisten aus. Ich glaube, bei Alchemie, da bin sogar ich ausgestiegen.
Ja, ich fange ja an, dass ich genauso drüber gelacht habe.
Ja.
Und nun, so also meiner Vorgabe entsprechend, habe ich mich dann eben mit der Sache ein bisschen beschäftigt und Dutzende von Büchern gelesen und die modernen Theorien dazu und natürlich die Alban-Theorie, die dann sagen, hat nie geklappt und hat nie ist Gold gemacht worden. Das glaubt man aber bloß eigentlich, also jedenfalls die Intellektuellen glauben das bloß in Deutschland, dass es nie funktioniert hat. In Frankreich, Italien und Spanien, Portugal ist das ganz anders. Die kaufen auch die tollen Bücher alle weg. Aber Deutschland ist ja eine hermetische Wüste und wir wissen von den Sachen gar nichts. Obwohl so eine Transmutation im französischen Fernsehen 1972 mehrmals gezeigt wurde.
Absolut erstaunlich, ja.
Ja, ja, das will man doch nicht glauben. Ich muss aber zugeben, dass ich zunächst auch, bevor ich angefangen habe zu lesen, auch erst herzlich mit Heim drüber gelacht hatte, der ja zunächst Chemiker war, als er noch die Hände hatte. Da haben wir gesagt, wie kommen die Leute auf diesen Quatsch und was sind da für Bildchen malen? Ein Unsinn, bis mir nachher einging. Es ist ja eine psychologische Methode. Der C.G. Jung hat das schon etwas angegeben. Er hat bloß gemeint, die Umsetzung hat nicht geklappt, bloß man hatte versucht, sein Inneres so zu säubern, wie man die Materie, mit der man arbeitete, auch gesäubert hat. Es gibt einen Alchemisten in Deutschland, Hornfischer, der hat ein Buch geschrieben und das geht schon sehr weit, wie er da sagt, was eigentlich der Zweck ist, dass man im Inneren bewusst in einen chemischen Prozess eindringt und den in sich selbst aktiviert. Dieses Buch, was er geschrieben hat, das habe ich, glaube ich, für 20, 30 D-Mark oder Euro gekauft. Das ist jetzt bei Amazon für mehr als 400 Euro vielleicht noch zu haben. Es ist nie wieder aufgelegt worden, weil er doch ein bisschen zu viel Aufschlüsse gegeben hatte. Aber wenn man die Geschichte kennt, von einzelnen Leuten, auch die vom Bötticher, der Porzellan erfunden hat. Da heißt es doch immer, und das lernen wir auf der Schule, der wollte Gold machen und das hat er nicht gekonnt. Und richtig ist, er hat Gold gemacht und deswegen ist er ja so gejagt worden von dem Friedrich dem I. Da ist er ja abgehauen nach Sachsen, weil er überall diesen Stein vorgeführt hat und dann diesen Prozess gemacht hatte und dann das Gold verschenkt hatte an die Damen der Gesellschaft. Und dann ist ja der August der Starke gekommen, wieder aus Warschau zurück und hat sich das auch vorführen lassen. Und man muss nicht sagen, dass die Leute damals so dumm waren und auf den Trick reingefallen sind. Immerhin hat ja der Kurfürst von Sachsen oder König von Polen, der August der Starke, dieses Pulver selbst in die Hand genommen und damit gearbeitet. Das heißt, der Bötticher, der war bloß dabei und er hat das ja auch nicht hergestellt, sondern hat das bloß vom Lascaris bekommen, so einem fahrenden Alchemist, der da auch an andere da was gegeben hat. Große Chemiker der damaligen Zeit waren alle verblüfft, dass das ja doch funktioniert, was ja auch damals kaum jemand geglaubt hat. Und Betrüger sind an goldgefärbten Galgen aufgehängt worden. Also das war nicht ganz unproblematisch, seinem Landesfürsten da Mätzchen vorzumachen. Aber ich hatte das nicht geglaubt, nicht gewusst, dass es im letzten Jahrhundert den Fulcanelli als großen Alchemisten noch in Frankreich gab, der wirklich unter Kontrolle die Transmutation hergestellt hat. Und da muss man nochmal sagen, für alle, die es nicht wissen, das Wesentliche ist, den Stein herzustellen, also den Stein der Weisen. Das heißt, so dieses merkwürdige Pulver, auf das man Ideen projizieren kann. Die Idee, dass beispielsweise aus Blei Gold wird oder aus Kupfer Silber oder dass ein Mensch von Leukämie geheilt wird, was übrigens jetzt noch ein Alchemist da in Portugal hingekriegt hat. Also es gibt sie ja immer noch so vereinzelt, aber die sind alle im Verborgenen wie immer und man muss bloß wissen, dass da ein wahrer Kern dran war. Und ich will damit also nicht sagen, dass das irgendeine Vorstellung Vorstufe von Chemie war, sondern die haben das ganz anders gemacht. Ich habe mit einem Professor für Chemie darüber gesprochen und sage, was halten Sie denn davon? Also noch in der Anfangsphase, als ich noch keine Bücher gelesen hatte. Da sagte, natürlich hat das geklappt, hat aber nichts mit Chemie zu tun. Immerhin hat dieser Mann, ich will den Namen lieber nicht nennen, eine Zeitschrift für anorganische Chemie rausgegeben. Hat gesagt, natürlich, es hat so, das ist so wahr gewesen, wie das Napoleon in Russland eingefallen war. Dann können Sie auch das gleich ad acta legen, also diese Geschichte, wenn Sie nicht glauben, dass dieser alchemistische Prozess funktioniert hat. Der ist ja vor Fürsten und Kaisern gezeigt worden und ich habe in meinem Buch nun extra ein paar von diesen Medaillen, die Beisand von den Kaisern geprägt wurden, noch dazugefügt, weil ich das auch erst nicht geglaubt hatte, dass es sowas überhaupt noch zu bewundern gibt in Museen.
Ja, wie gesagt, sehr erstaunlich. Zu diesem 1972 im französischen Fernsehen gezeigten alchemistischen Prozess von Richard Chanfray heißt der, glaube ich. Ich habe das wirklich in Google gesucht und habe da einen Schwarz-Weiß-Beitrag gefunden, von dem ich glaube, dass er diese Transmutation, die da live gezeigt wurde, zeigt. Da war angeblich auch ein Chemiker und ein Goldschmied.
Ein Goldschmied und ein Zauberkünstler waren dabei.
Okay, der Zauberkünstler, damit er eben sieht, ob da Tricks passieren. Ja. Und alle drei haben gesagt, okay, sie haben keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und im Fernsehen ist dann quasi live dieses Blei, das sie erhitzt haben, zu Gold geworden. Verstehe ich das richtig?
Das war vor 40 Jahren, stellt sich das vor.
40 Jahre.
Und die haben es immer noch nicht aufgeklärt, selbst die Skeptiker.
Das ist, Link, bitte schreibt da jemand, ja, man braucht also nur Google nach Richard, also Richard Chanfray, Chanfray. Ja, was soll man da noch sagen?
Naja, das ist wieder einer, der genauso ein, na, sagen wir mal, Luftikus war wie der Bötticher, der auch ein paar Mal von seinem Apotheker rausgeworfen war. Also tu nicht gut, genau wie der Chanfray, der ja 6 Jahre im Gefängnis gesessen hatte, hat auch zugegeben. Und der hat das von einem Mann, älteren Mann bekommen, also dieses Pulver, das heißt diesen Stein, den Stein der Weisen.
Und dieser Stein,
Und ich wollte das bloß aufzeigen und sagen, wenn es wirklich geklappt haben sollte, also ich bin ja 99% davon, aber das 1% fehlt ja noch. Aber dann wüsste ich eine Theorie.
Und genau, da wird es spannend.
Geht ja mit der sechsdimensionalen Theorie, da geht es.
Und zwar zum Beispiel, wenn man diesen Stein der Weisen, also den Lapis, wenn man sich das vorstellt als ein Transuran. Schreiben Sie dann weiter.
Wenn man versucht, man muss das natürlich auf diese magische Weise machen, in diesem anderen Bewusstseinszustand, versuchen, den chemischen Prozess zu einer Reinigung zu bringen, der normalerweise gar nicht zustande kommt und immer wieder durch dieses Sublimieren und Kondensieren und so weiter immer zu versuchen, es muss jetzt etwas, ein Edelmetall werden oder noch weiter hoch und noch mehr und noch mehr. Und da gelingt etwas durch so einen magischen Akt offensichtlich, der wird jedenfalls beschrieben bei Hornfischer und bei anderen aber doch immer sehr, sehr verklausuliert und in Bildchen, die man kaum verstehen kann oder die man eigentlich nicht verstehen kann, sagen wir es ruhig so deutlich. Und wenn man dann versucht, ein Element herzustellen, richtig magisch durch diese ganzen mystischen Bewusstseinszustände, dass im Innern des Atomkerns dann die Neutronen abgesättigt hat, wenn das also gelungen ist, dann lässt sich dieser Stein herstellen. Das Witzige ist ja, die Ausgangssubstanzen sind alle leichter als der Stein, der immer beschrieben wird also ein rot-oranges Kristall oder Kristallpulver, das schwerer als Blei oder Gold ist. Muss es auch sein, ist ja Transuran möglicherweise das von 115, wo die Neutronen, wie ich sagte, abgesättigt sind. Denn man muss etwas haben, was eine hohe Organisationspotenz hat an Neutronen. Und nach dieser Hubble'schen Theorie ist es möglich, so wie man von Elektronen Röntgenstrahlen abspalten kann, wenn man sie abbremst, so müsste dann bei Neutronen, die eine bestimmte Organisation mit sich tragen, Gravitationswellen bzw. Aktivitätenströme sich abspalten lassen, wenn Energie zugefügt wird oder wenn sie abgebremst werden, die Neutronen. Und wenn man das kann oder hat, dann hat man ja die Möglichkeit, mit Aktivitätenströmen, wenn sie in den Raum kommen, und das ist ja dann der Fall, Statistiken zu verändern. Das heißt, man kann also rein theoretisch, und ich mache das jetzt auch bloß ganz kurz, man kann dieses Material dazu benutzen, Ideen aufzubringen. Ideen, die entweder dieses Material dazu bringen, den Menschen gesunden zu lassen, also sein Lebenselixier zu haben, oder irgendetwas anderes, nämlich Blei in Gold zu verwandeln, oder, und das ist eben die große Gefahr, auch etwas, eine große Explosion oder so etwas anderes dann zu bewirken. Aber die Möglichkeiten sind im Sechsdimensionalen gegeben und deswegen ist es also gar nicht mehr so furchtbar schlimm, dass wir sagen, es kann ja nicht geklappt haben, hat nie geklappt und wir müssen die Geschichte dann wieder zurückdrehen. Die haben alle geschwindelt, wir wissen das besser, weil wir ja mit einer Theorie kommen von heute und wenn die anderen sagen, das war die Wahrheit, was sie beobachtet haben, also das können wir nicht glauben und die haben ja überhaupt alle so gesponnen im Mittelalter, man sieht ja, wie dumm die waren. Nee, die waren genauso kritisch und skeptisch wie wir heute. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, formal ranzugehen, dass wir überhaupt über eine Theorie an die Sache rankommen. Und deswegen habe ich das damit dazugepackt. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ich habe bloß von anderen Chemikern gelesen, dass sie darauf warten, dass irgendeine Theorie kommt. Und da haben sie gesagt, vielleicht kann man über die Theorie vom Heim da etwas mehr erfahren. Und das war die Herausforderung. Deswegen habe ich gedacht, ja, dann muss man das mal angehen, wenn die das suchen, wie das gehen könnte.
Und Sie haben schon erwähnt, Element 115 auch an...
115.
115, also theoretisch quasi, an Obtainium genannt auch. Und da kommt ja auch die illustre Figur Bob Lazar ins Spiel.
115, ja.
115, ja.
Ja, ja.
Und da kommt dann auch der Bob Lazar herein.
Ja, ja.
Sie haben das aus einem ganz anderen Blickwinkel auch sich angeschaut, die Geschichte des Bob Lazar.
Ja, ja, denn das sieht ja so aus, weil ich ja sagte, bei diesem Element muss es möglich sein, Aktivitätenströme abzuspalten oder Gravitationswellen. Das ist dasselbe, wenn das hier im Raum sich manifestiert. Also mit Gravitationswellen, wenn man die gleich richtet, könnte man vielleicht, so sagt das der Bob Lazar, einen Antrieb machen und ja, er behauptete, dass er dieses Material in Oak Ridge nochmal geprüft hat und da eben festgestellt hat, dass es die Ordnungszahl 115 hat. Er hat eine komische Theorie dazu gemacht, weil die Gravitationswellen da abspalten und er hat ja die Heimsche Theorie nicht gekannt. Wir wollten mit ihm zusammenkommen und da gab es dann auch so Merkwürdigkeiten, dass dann plötzlich das Telefon nicht mehr funktionierte und wir dann auch hier keine Zusammenkunft mehr kriegten, aber dann von anderer Seite, dann sind wir angegangen worden. Also da muss irgendwas dran sein, denn der Lazar ist kein Spinner. Er weiß wenigstens über die physikalischen Operatorbegriffe Bescheid, also das, was ein Physiker so wissen muss, wenn er Theoretiker ist. Und er hat ja nichts davon, wenn er lügt. Ich wüsste nichts, er hat ja bloß negative Konsequenzen zu spüren bekommen. Also es könnte sein, dass der wirklich reingefasst hat in so einen Behälter, wo dieses, was wir jetzt sagen, Stein der Weisen, oder dieses Pulver drin war, mit dem man nicht bloß fliegen kann, sondern auch ganz andere Dinge bewältigen kann.
Ja, und jetzt sind wir sind eigentlich schon lange da im Überzug drinnen der Sendung, aber ich muss jetzt noch kurz, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Wenn wir jetzt schon über Bob Lazar, kommen wir natürlich unweigerlich zu einem anderen Thema, das Sie seit 40, 50 Jahren behandeln, das UFO-Phänomen. Sie haben in einem Nebensatz am Anfang der Sendung gesagt, dass also das Apport-Phänomen, das Sie vor allem bei Uri Geller interessiert hat, dass das mit dem UFO-Phänomen zusammenhängen würde.
Ja, also das muss man erlebt haben. Wenn ich das hier einfach so flott hin erzähle, glaubt das kein Mensch. Aber ich hatte einen Freund, das war in den 70er Jahren, 16, 17 Jahren, Europas größtes Apportmedium. Und wenn man gesehen hat, dass sich Dinge materialisieren können und wenn man dann noch erlebt hat, seine eigenen Wünsche, ich möchte das und das und dann einen Stein im Stein haben und das kommt dann und dann wird man überzeugt, dass die Sache nicht auf Trick beruht. Wenn der Mann auch weg ist und die Sache Stein im Stein, die bildet sich vor allem in den Augen. Also jetzt wird jeder sagen, jetzt fängt er total an zu spinnen. Aber das ist eben eine Sache, die muss man erlebt haben. Und warum soll ich das nicht erzählen? Also Sie können jetzt denken, der lügt. Aber in der Literatur wird man sich umsehen können und finden, dass es die Apportphänomene häufig gegeben hat und jetzt noch gibt. Und ich denke was an Sai Baba, der 15 Apporte pro Tag dann fabrizierte. Aber ich kenne das Phänomen und wenn ich sehe, dass materielle Dinge einfach sich aus dem Nichts bilden oder umgekehrt, dann gilt das Energieprinzip, Materie muss sich umwandeln in Energie, nicht mehr so ganz. Man kann dann sagen, naja, die Energie kann sich dann in eine Krümmung umsetzen. Nein, sie kann auch im Sechsdimensionalen in reine Idee umklappen. Ich habe das in einem Buch, der Stand der UFO-Forschung, auf den letzten Seiten mal die Formel dafür gegeben, denn das Relativitätsprinzip im Sechsdimensionalen ist anders als im Vierdimensionalen. Im Vierdimensionalen, da ist es nur so, dass eine Richtung, nämlich in der sich das Objekt ausbreitet, verschwindet, wenn es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Dann bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit bloß eine Fläche des Objektes. Und im Sechsdimensionalen, wenn man da die X5, also die organisatorische Bewertung in der Zeit recht rasch ändert, dann verschwinden alle drei Raumkoordinaten. Und dann ist das Ding eine reine Idee. Und deswegen glaube ich, hängt das alles zusammen und man kann im Vierdimensionalen nicht verstehen, wie unbekannte Flugobjekte von fremden Sternen überhaupt hierher kommen. Im Sechsdimensionalen ist das ein Klacks, da braucht man keine lange Zeit, weil es keine Zeit in diesen Transdimensionen gibt. Das ist eine kurze Angelegenheit.
Nun, legt diese ganze Betrachtung, die wir heute angestellt haben, aber auch nahe, dass diese unidentifizierten Objekte vielleicht nicht alle aus einer anderen Teil, also einem anderen Teil dieser Galaxie oder dieses unseres Kosmos kommen, aus irgendeiner anderen Galaxie etc., sondern dass sie vielleicht überhaupt eine reine Idee sind, die sich manifestiert oder eine körperfreie Entität etc. Das heißt also,
ja, aber das braucht ja kein Vehikel. Also zum Beispiel die Marienerscheinung in Zeitungen, denke ich, die da fotografiert wurde oder andere Dinge oder Erscheinungen von Menschen, die dann wieder verschwinden. Das wird ja häufig in der ganzen Geschichte der Menschheit überall in allen Kulturen berichtet und ist leicht zu verstehen. Aber hier kommen ja Geräte. Und da sieht so aus, dass wir nicht bloß durch den Raum fliegen mit diesem Gerät oder diese anderen Objekte, sondern dass man in die eigene Vergangenheit möglicherweise auch kommt und das aber alles über diese Transbereiche funktioniert, sodass die einfache Hypothese, dass UFOs nur aus dem Weltall irgendwie von einem fremden Stern kommen oder Planeten eines fremden Sterns, ein bisschen zu einfach ist. Dagegen sprechen auch die Beobachtungen, dass sich manchmal diese Objekte wie so ein Apport auflösen, so zum Punkt, wie wenn ein altes Fernsehgerät wieder zum Punkt zusammenschrumpft, wenn man es ausknipst. Also das kann man eigentlich nicht erklären im Vierdimensionalen. Auch da braucht man eigentlich die sechsdimensionale Beschreibung. Und weil Sie das Buch ja schon erwähnt haben, allein die Dinge, die auf der Utah Range passiert sind und wahrscheinlich einen ganz engen Kontakt zu den UFO-Intersen haben, zeigt ja ganz deutlich, das geht ja gar nicht in vier Dimensionen zu erklären.
Ja, und hier hätten wir dann vielleicht einen Ansatz, all diese Phänomene zu erklären, wenn man überhaupt bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, von vorne ja.
Aber wenn man das so möchte, dann hätte man hier einen Ansatz, und das finde ich wirklich umwerfend.
Also das muss ich wirklich sagen. Also wir haben ja uns in dieser Gruppe, wo ja auch verschiedene Wissenschaftler drin sind, in der MUFON, ja nie darauf beschränkt, bloß zu sammeln und zu botanisieren, sondern immer gesagt, welche Theorien können für diese und jene Beobachtungen dann herangezogen werden. Und da haben wir im Moment jetzt bloß die Heimsche Theorie gefunden, die aber jetzt erst von ganz jungen Physikern in Mainz und in Cambridge als die große Überraschung gefunden wurde. Ich bin ja auch zu alt, dass ich mich da nun noch weiter exponieren könnte. Aber diese jungen Leute sagen, was Besseres gibt es im Moment noch nicht. Und die Stringtheorie, die führt ja zu nichts. Hat ja für die Physik nichts gebracht bisher.
Ja, zumindest keine Ergebnisse.
Für die Physik. Das ist was mathematisch. Das sind so Gedankenspielereien, die ganz lustig sind, aber das führt doch zu nichts.
Aber das heißt, über die Heimsche Theorie, wenn das jetzt alles so funktioniert und so weiter, dann wären da ja Technologien möglich, die uns aus heutiger Sicht eben eigentlich wie Magie vorkommen oder völlig unverständlich sind.
Ja. Aber das dauert ein bisschen. Wir haben ja bis jetzt noch nicht mal die richtigen Begriffe.
Ja.
Und man muss mit denen nachher arbeiten und muss dann sehen, wie in diesen Sachen, wo man nicht messen kann, dann trotzdem etwas geschieht, das dann hier Wirkung zeigt. Das ist alles recht schwierig. Und wenn man weiß, was uns bevorsteht an Technologie, dann muss man sagen, die Physik hat überhaupt noch nicht richtig begonnen.
Wann glauben Sie, ich werde ja immer skeptischer bei solchen Dingen, also auch bei solchen Dingen wie freie Energie und so weiter,
Müssen auch sein.
Aber das können wir vielleicht noch kurz anschneiden. Also Raumenergie, sagen Sie, kommt im
Heim? Nein, gibt es das nicht.
Ja.
Aber das hat den Vorteil, diesen Fehler, den die anderen, die Stringtheoretiker und alle, die über Raumenergie träumen, machen, das ist ja 10 hoch 120. Denn wenn die Energie im Raum stecken müsste, ja, dann müsste um 120 Zählerpotenzen höher sein, als man sie jetzt gemessen hat. Und nach Heim hat der Raum keine Energie, weil das ja die besondere Art ist, wie Energie entsteht, Strahlung und Teilchen. Das ist ja ein geschlossener, dynamischer Prozess, der aus den Vakuumschwankungen kommt. Das Vakuum für sich selbst hat ja überhaupt noch keine Trägheit und keine Masse und keine Energie.
Okay. Ja, also in dem Zusammenhang würde mich interessieren, was dann diesen Rotor des Herrn Turtur antreibt, aber das werden wir vielleicht auch nochmal herausfinden. Wie auch immer, also was glauben Sie, wie lange es dauert, bis sich die Physik tatsächlich auf dieser Ebene mit der Wirklichkeit auseinandersetzt, so sich diese Theorie dann nicht doch irgendwann in...
Es kommt ganz drauf an. Ich hatte mal gehofft, dass diese Higgs-Bosonen nicht gefunden werden. Nicht, dass sie der Heimschen Theorie widersprechen, aber die können ja da weiter rummurksen. Aber ich hoffte immer, dass man sagt, ach, wir sind auf dem falschen Weg, jetzt kümmern wir uns mal um andere Theorien, und dass man sich dann die Heimsche Theorie angeguckt hätte. Der Penrose hat ja gesagt, falsche Theorien, die gehen trotzdem weiter, man baut immer an. Das hat verschiedene Gründe, und die hat er auch genannt. Also ich halte das andere, also die Stringtheorie und Superstringtheorie oder die Hyper-Superstringtheorie, das halte ich nicht für vernünftig. denn dieser Fehler 10 hoch 120 ist nicht beseitigt. Und sie kommen ja zu nichts, sie wissen nicht, wie sie zur Masse kommen, auch jetzt immer noch nicht, ob sowohl das Higgs-Boson gefunden ist. Das dauert vielleicht auch noch 20 Jahre, dass man dann vielleicht weiß, wie man da hinkommt. Beim Heim ist das alles schon da. Und ob die wissen, wie man mit diesen Theorien wo, dann zu Resonanzen kommt, das bezweifle ich auch. Beim Heim ist das schon angesetzt und muss das einer durchführen, durchrechnen.
Also Sie sprechen jetzt CERN an und Sie denken also nicht, dass das der beste Weg ist, um den Aufbau der Materie zu verstehen. Sie glauben also, dass die Heimsche Theorie da besser geeignet wäre?
Ja, natürlich. Ja. Was soll ich denn machen? Ich bin ja als Wissenschaftler immer an Ergebnissen interessiert und die anderen liefern keine Ergebnisse seit 40, 50 Jahren, also die Stringtheorie für die Physik. Und der Heim hat sie. Und natürlich noch nicht alles, aber der Weg ist doch viel, viel erfolgversprechender.
Und wie Sie sagen, gibt es also junge Theoretiker, die sich damit auseinandersetzen und da bin jetzt ich wirklich gespannt.
Ja, ja, da setze ich jetzt alles drauf, dass erstmal ein Fachartikel in einer amerikanischen Zeitschrift erscheint, denn in Deutschland ist klar, Prophet und so gilt da nichts. Und dann werden die möglicherweise erkennen, was da dran ist an der Sache. Und dann geht es hoffentlich los. Heim ist dann längst schon 15 Jahre tot und trotz möglicherweise. Aber es wird ja gesehen, dass es zu Ergebnissen führt.
Also ich glaube, es dauert ungefähr noch 30, 40 Jahre.
Das ist, glaube ich, so wie träge der Wissenschaftsbetrieb ist, glaube ich, das dauert eine Weile noch.
Naja, wir werden sehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. War wie immer ausgesprochen spannend. Und ja, ich hoffe, was ist Ihr nächstes Projekt? Haben Sie da schon etwas Spezielles? Ich meine, ich frage mich natürlich, was wollen Sie jetzt noch, was gibt es da noch zu erforschen? Ich meine, das, aber.
Ja, es gibt natürlich doch einiges, wozu man was sagen kann. Und zwar hatte ich jetzt vor, über das Unsterblichkeitsproblem zu nicht fantasieren, sondern das was Vernünftiges zu sagen.
Okay. Na, wunderbar. Ich bin ausgesprochen gespannt. Ich freue mich dann immer wieder, wenn ein neues Buch von Ihnen rauskommt. Nicht zuletzt, weil wir dann wieder eine Sendung machen können, aber auch, weil diese Bücher einfach wirklich immer, also das letzte, unsere sechsdimensionale Welt, kann ich nur empfehlen, ist ein wirklicher Mindblower. Und man muss sich halt darauf einlassen, also wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Ich verstehe schon, wenn Leute sagen, nein, das lesen wir gar nicht durch. Aber gut, ich bin zu neugierig. So.
Allein schon das Thema. Ne?
Ja, also Magie und so, da ist also wirklich, ich habe mit vielen Leuten geredet und gesagt, nein, also das ist mir jetzt zu viel.
Mein Verleger hat gesagt, er wollte es da einem der Fernsehprofessoren, der hier in Deutschland ganz groß immer rauskommt und bei ihm auch schreibt, zeigen und der sagt, was, Magie? Nee, lese ich gar nicht. Nee, das ist aber klar, das war mir klar, der würde sich ja mit seiner Karriere ruinieren.
Ja. Okay, Herr von Ludwiger, danke für dieses Interview heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, danke, wiederhören.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Crop FM mit Illobrand von Ludwiger. Die nächste Sendung ist voraussichtlich ein Crop FM Spezial, also ein voraufgezeichnetes Interview, keine Live-Sendung. Und zwar mit dem Landschaftsökologen und Limnologen, also ein Wasserforscher, Dr. Wilhelm Rippel. Also er beschäftigt sich mit Wasserkreislaufen, Läufen, etc. Und hat da doch einiges an Kritik an der derzeitigen Ausrichtung der Klimadebatte. Ich will es mal so sagen. Und da habe ich mit ihm schon vor längerer Zeit ein Interview geführt. Das werde ich wahrscheinlich dann in der nächsten Sendung als Spezial online geben. Und live hört man mich auf jeden Fall wieder am 21. September, dann mit meinem Gast Jörg Schreiber. Und ja, da geht es auch ums Thema körperfreie Existenzen, Vulgo Geister. Ja, freue mich schon sehr. Danke allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.